der Name dieses wunderbaren Königs, der uns heute Morgen hier im Gottesdienst zusammenführt, dieser Name sei über uns ausgerufen. Amen. Die Bibel ist ein Buch, die uns von ganz vielen Gipfelerfahrungen berichtet. Weil Berge, das ist immer so in der Bibel, so ein Ort, da begegnet Gott Menschen, da zeigt sich Gott seinen Menschen. Und ihr seid bibelfest, ihr kennt den Berg Sinai. Was da passiert? Sehr gut. Ihr kennt den Berg Karmel, was war da? Sehr gut. Und noch als letztes, Golgatha ist zwar nur ein kleiner Berg, aber sehr wunderbar, toll, klappt wunderbar. Ich habe euch ein Bild vom Berg mitgebracht. Habt ihr eine Idee, welcher Berg das ganz da hinten sein könnte? Klar, ist gar kein so großer Berg. Der Berg Tabor. Und er ist vom Berg Karmel aus fotografiert. Das war bei meinem letzten Urlaubaufenthalt in Israel. Und ich möchte euch heute was aus dem Matthäusevangelium vorlesen. Da nimmt Jesus drei von seinen Nachfolgern sozusagen mit auf eine Bergwanderung. Sehr wahrscheinlich, sagt die Tradition, auf den Berg Tabor. Der ist so etwa 588 Meter hoch. Jesus, der nimmt Petrus, Johannes, Jakobus mit, weil die sollen Zeugen werden von dem, was da oben auf diesem Berg jetzt gleich passieren wird. Denn Jesus, Jude, erkennt das Gesetz des Mose gut. Im Gesetz des Mose, da galt nämlich Folgendes: Durch zweier oder dreier Zeugenmund soll eine Sache gültig sein. Deswegen nimmt er diese drei Jünger mit und die werden später in den ersten Gemeinden, werden die eine Leitungsaufgabe bekommen. Und Jesus will deshalb, sie sollen jetzt bei dem dabei sein, was jetzt kommt. Die sollen jetzt miterleben, was jetzt passiert. Für Jesus wird es langsam ernst. Ist auch ganz interessant, irgendwie ist Weihnachten ja noch gar nicht lange her. Und heute, dieser Sonntag jetzt, tut schon wieder so ein bisschen die Brücke zur Passionszeit, zu Ostern hinschlagen. Also es ist jetzt für Jesus gar nicht weit weg, dass er ans Kreuz gehen wird. Johannes der Täufer, der ist schon von König Herodes umgebracht worden und erst vor 6 Tagen, da hatte Jesus seinen Nachfolgern klargemacht, auch er wird leiden und sterben. Die Jünger hat das sehr betroffen gemacht und Petrus hat erstmal gerufen, bloß nicht, Herr. Jesus hatte Petrus dann zurechtgewiesen, richtig zurechtgewiesen. Aber bevor diese Dinge alle kommen, sollen sie jetzt noch einmal gestärkt werden. Sollen sie jetzt bestimmte Dinge noch mal ganz deutlich sehen. 6 Tage, nachdem er mit ihnen über sein Leiden und Sterben gesprochen hat, macht er mit diesen drei Jüngern eine Bergwanderung. Und diese drei Jünger, die dürfen jetzt erleben, wie die Herrlichkeit Gottes aussieht. Ich lese aus dem Matthäusevangelium im 17. Kapitel. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich dir 3 Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte: Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein: Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Ich glaube, ich finde diesen Text sehr beeindruckend. Ja, schon immer als Jugendlicher fand ich den sehr beeindruckend. Ich glaube, es geht in diesem Text um drei Themen. Erstmal erfahren wir, wer Jesus wirklich ist. Zweitens, was Jesus tun soll. Und als dritten Punkt, das ist sozusagen das Fazit von dem Ganzen: Wie sollen wir denn auf Jesus reagieren? Wer ist Jesus wirklich? Im Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, da gibt es diese große Geschichte von der Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Und da zeigt sich Gottes Gegenwart, da zeigt die sich seinem auserwählten Volk Israel. Und die zeigt sich mit einer Wolke, eine Wolke ging dem Volk voran. Tagsüber, lesen wir, da war das eine weiß leuchtende Wolke. Und nachts war eine Feuersäule anwesend. Also da war eine Herrlichkeitswolke. Und diese Wolke, die hatte verhindert, dass die ägyptische Armee die Israeliten einholen konnte. Diese Wolke, das lesen wir, die hatte den Berg Sinai, die hat diesen Berg zum Zittern gebracht. Diese Wolke kam auch auf das sogenannte Zelt der Begegnung, Luther übersetzt das mit Stiftshütte, hinunter, das die Israeliten auf der Wüstenwanderung mitführten und in das Mose hineinging, um mit Gott zu reden, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Und auch heute im vorgeschlagenen Predigtext für den Sonntag heute, da ist diese Herrlichkeitswolke aus dem Alten Testament, aus der Geschichte des Volkes Israels, diese Wolke ist wieder da. Aber da ist was anders. Die Herrlichkeit Gottes, die strahlt jetzt aus einer Person heraus. Das Gesicht von Jesus leuchtet wie die Sonne. Seine Kleider, die werden ganz weiß, so wie das Licht selbst. Dieser strahlende Glanz, diese Herrlichkeit geht von Jesus aus. Bei Mose, ja, da war es so, wenn er mit Gott geredet hat, da hat dieses Gesicht gestrahlt, ja. Also Menschen, die Gott begegnen, die strahlen Gott aus. Aber bei Jesus ist es anders. Er selbst ist die Sonne, er selbst ist das Licht, das sagt er ja von sich selber. Am Anfang des Hebräerbriefs, das hat uns der Kai gerade in der Schriftlesung vorgelesen, da heißt es: In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Jesus, der ist die strahlende Schönheit. Jesus, der ist die Herrlichkeit Gottes in menschlicher Gestalt. Die Gottesherrlichkeit, die kann man nicht anders oder besser sehen als in Jesus. Die drei Jünger, die ja da mit sind, die dürfen schon mal für einen Moment ihn so sehen, wie er vor seiner Geburt, wie er nach seiner Himmelfahrt war. Die dürfen ihn sehen, wie er ist. Und Jesus ist nicht wie Mose oder Elia. Er ist nicht ein weiterer Prophet. Er ist der herrliche Gott selber. Er ist sozusagen der, auf den Elia und Mose hingewiesen haben. Und das muss für die drei, die er da mitnimmt, ein gewaltiger Eindruck gewesen sein. Petrus, der hat sich übrigens am Ende seines Lebens nochmal genau an dieses Ereignis erinnert und schreibt in seinem zweiten Brief: Wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt. Nein, wir haben seine, also Jesu majestätische Größe, mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und im himmlischen Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach. Und das bedeutet, der Ursprung, der Mittelpunkt, das Herz des Universums, das ist eine Person. Und Jesus ist diese Person. Ihn kannst du kennenlernen, ihn kannst du lieben. Aber sei dir immer über eine Sache im Klaren: Er hat dich zuerst geliebt. Ganz egal, was ist, er liebt dich jetzt schon. Aber du kannst ihn kennenlernen, kannst auf diese Liebe antworten. Wie es manchmal heutzutage in diesen esoterischen Anwandlungen heißt, ja, im Einklang mit dem Kosmos sein. Ich sag dir, willst du im Einklang mit dem Kosmos leben, dann lern Jesus Christus kennen. Dann tret in der Beziehung mit ihm ein. Er ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist die ultimative Realität. Ich komme zum zweiten Punkt, was Jesus tun soll. Mose, Elia erscheinen jetzt auch. Die beiden repräsentieren jetzt hier das ganze Alte Testament. Mose, der steht für das Gesetz, die Tora, und Elia, der steht für die Propheten. Und die reden jetzt mit Jesus. Die bezeugen ihn jetzt. Wenn im Alten Testament jemand in einen ganz direkten Kontakt mit Gottes Herrlichkeit kam, dann musste er sterben. Das klingt jetzt für unsere Ohren, glaube ich, erstmal so ein bisschen irritierend, so ein bisschen abstoßend. Aber denk doch mal an Folgendes: Wenn jemand direkt in die Sonne hineinschaut, direkt ohne Schutz, eine ganz schöne Zeit lang, dann wird er erblinden. Die Sonne ist zu hell für unser menschliches Auge. Von Jesaja lesen wir, was er ausruft, als er damals die Herrlichkeit Gottes sieht. Der ruft: Wehe mir, ich vergehe. Also er ruft: Ich gehe kaputt. Diese Herrlichkeit, die ist so überwältigend. Und Menschen sind schuldig. Sie können Gottes Wesen, Gottes Herrlichkeit nicht ertragen. Aber eigentlich waren sie dazu geschaffen, ihn zu sehen. Waren dazu erschaffen, ihn zu kennen. Waren dazu erschaffen, in einer ganz tiefen, liebenden Gemeinschaft mit ihm zu leben. Die Sünde, die hat das kaputt gemacht. Aber jetzt hatte Gott schon im Alten Testament gesagt, hat er vorausgesagt: Ich will unter meinem Volk leben. Und erstmal sah das so aus, dass ein Zelt gebaut wurde. Dieses Zelt, das hatten die Israeliten auf ihrer Wanderung durch die Wüste dabei. Und darin, ganz im Innersten, im Allerheiligsten, da wohnte Gottes Herrlichkeit. Weil die war da von seinem Volk abgeschirmt. Das Zelt hat die Herrlichkeit abgeschirmt. Damit konnte Gott unter seinen Leuten anwesend sein. Und sie mussten trotzdem nicht sterben. Und jetzt sagt Petrus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Ich glaube, wir verstehen das ganz schnell so, dass Petrus gerne mit Jesus, Mose und Elia noch länger auf dem Berg bleiben will und dass er deshalb Zelte bauen möchte. Aber der will diese Zelte nicht für sich. Der will sie auch nicht für die anderen Jünger bauen, sondern er denkt das so: Er baut diese Zelte für Jesus, Mose und Elia, und er meint nicht, wir Jünger brauchen Zelte. Er meint damit, wir brauchen eine Abschirmung. Weil er denkt sich, wenn jetzt hier solche Dinge geschehen, wenn Gott jetzt hier so nahe kommt, so leuchtet, so aufstrahlt, dann brauchen wir Menschen jetzt hier eine Abschirmung davor. So wie das mit der Stiftshütte, mit dem Zelt der Begegnung auf der Wüstenwanderung im Alten Testament war. Und jetzt kommt auch noch die Wolke auf sie runter, hüllt sie ein. Diese leuchtende, faszinierende, aber auch furchtgebietende Wolke, die Israel auf der Wüstenwanderung begleitet hat. Weil jetzt hören sie eine Stimme aus der Wolke heraus. Und die sagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Schrecken erfasst die Jünger, die werfen sich zu Boden. Jetzt muss Gott so nah sein. Und sie denken jetzt in dem Moment, ja, jetzt ist er so nah. Jetzt müssen wir hier sterben. Jetzt müssen wir vergehen. Aber da berührt sie Jesus, der jetzt wieder mit seinem normalen, menschlichen Aussehen zu ihnen spricht. Und er sagt, steh auf, ihr braucht keine Angst zu haben. Und dann sehen sie niemanden mehr als Jesus allein. Und sie wissen jetzt auch, mehr brauchen wir nicht. Jesus allein. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Und mit diesem kleinen Satz, da ist so enorm viel gesagt und gerade wie die jüdischen Ohren, die viel vom Alten Testament auswendig konnten. Der Satz, der spielt auf ganz viele Stellen im Alten Testament an. Jesus ist der Sohn Gottes, des Vaters, und dem es im zweiten Psalm heißt, der mal die Völker regieren wird, der Messias, da heißt es, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und er ist der geliebte Sohn des Vaters. Die einzige Stelle im Alten Testament, wo von einem geliebten Sohn, einem Sohn, den du lieb hast, die Rede ist, das ist die Szene, in der Abraham von Gott den Auftrag bekommt, seinen geliebten Sohn Isaak zu opfern. Ihr wisst, wie es ausgeht. Abraham wird das nicht tun müssen. Aber der himmlische Vater, der bringt dieses Opfer. Gott, der Vater, sagt also aus der Wolke, das ist er. Der Gottessohn und König, der gleichzeitig der Diener ist. Der Gesalbte, der Messias und der Richter, der sein Urteil über eure Sünden aber auf sich selbst nehmen wird. Der Herr der Welt, der leiden wird und dabei alle retten, die an ihn glauben. Das ist er, der ein Leben leben wird, das mir gefällt, an eurer Stelle und zu euren Gunsten. Petrus, Johannes, Jakobus, merkt euch das. Auf ihn sollt ihr hören. Jesus, der wird diese Abschirmung, die Petrus haben will von der Herrlichkeit Gottes, unnötig machen. Denn Jesus hat seine Herrlichkeit aufgegeben. Der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten, der ist zerrissen, der ist kaputt. Jesus ist in dieser Welt, der ist in deinem Leben. Er war die Herrlichkeit Gottes in Person. Er wird zum sterblichen Menschen, wird verachtet, verspottet, zu Unrecht angeklagt und schließlich zu Unrecht hingerichtet. Jesus, der hat diese Herrlichkeit aufgegeben, damit wir sie bekommen können. Jesus betet vor seiner Verhaftung im Blick auf seine Nachfolger Folgendes. Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich auch ihnen gegeben. Ist doch krass, oder? Diese Herrlichkeit, die gibt er uns. Die macht er uns zum Geschenk. Wer an Jesus glaubt, in dessen Leben kommt immer mehr von dieser Herrlichkeit hinein, die uns reinigt und die uns wirklich schön machen will. Ich komme zum Dritten, wie wir darauf reagieren sollen. Ich habe drei Vorschläge, wie wir auf das, was uns der Predigttext heute berichtet hat, als Christinnen und Christen reagieren können. Als erstes, als Römisch 1 jetzt, gehorche Jesus. Herrlichkeit, das heißt, Jesus ist wirklich wichtig. Wenn Jesus wirklich die Herrlichkeit Gottes ist und nicht nur so ein netter Typ, wie soll man sich ihm gegenüber dann verhalten? Wenn die Sonne in ihrer ganzen Pracht Mensch geworden ist, dann sollte ich ihm gehorchen. Dann sollte sich alles in meinem Leben um ihn drehen. Und gehorchen heißt nicht nur mit den Ohren auf ihn hören, sondern mit meinem ganzen Wesen. Du kannst Jesus nicht nur so ein bisschen am Rand deines Lebens haben, nicht so ein zahmes Anhängsel, das du halt ab und zu mal mitnimmst. Jesus möchte ganz und gar Herr in deinem Leben sein. Das zweite, bete Jesus an. Bet ihn an. Wenn Gottes Herrlichkeit erscheint, dann erscheint die immer zusammen mit atemberaubender Schönheit, wie es im Text war, mit Licht, Funken, Blitze, Farben oder auch der Regenbogen. Und wir Menschen, wir suchen doch alle Schönheit. Wir mögen Schönheit. Und die ultimative Schönheit ist das, die Herrlichkeit Gottes als Jesus ist kein Schrecken mehr, sondern du wirst davon lebendig gemacht. Bevor du Jesus kennst, kann diese Herrlichkeit Gottes was Bedrohliches sein, weil du vielleicht Angst hast, die Kontrolle über dein Leben zu verlieren. Aber wenn du siehst, dass Jesus so klein wurde, für dich klein wurde, dass er am Ende gar nicht mehr wie ein König aussah, dass er ganz unten durchging für dich bis zum Tod, dann kannst du merken, ihm kannst du vertrauen. Er ist es wert, dass du ihm nachfolgst, dass du ihn anbetest. Wenn du seine Schönheit siehst, wird Nachfolge, Anbetung mit deinem ganzen Leben keine Pflicht mehr für dich sein, sondern Verlangen, Dankbarkeit und Freude. Und als drittes, sei geduldig. Wenn wir jetzt im Predigttext, und ich lade euch, macht das auch bitte, lest es mal weiter, wie es weitergeht daheim. Wenn wir jetzt weiterlesen, 4 Verse, da sehen wir auf dem Berg hinunter, da reden die Jünger mit Jesus über Elia. Und sie fragen, wer ist dieser Elia, der erst noch kommen soll, bevor es eine Auferstehung gibt? Und Jesus antwortete, Johannes der Täufer, der war dieser Elia. Und er sagt, ihn haben sie getötet und so werden sie es auch mit mir machen. Peng, schon ist die Stimmung wieder weg. Für einen kurzen Moment oben auf dem Berg, da war Licht, gab es einen Gipfelmoment, ein Herrlichkeitserlebnis. Jetzt ist wieder Dunkelheit und Bedrohung. Keine heroische Stimmung am Ende. Die Herrlichkeit von Jesus, die ist jetzt wieder verborgen. Und doch ist sie real. Doch ist er am Wirken. In allem, auch das nicht gut läuft, da ist er am Wirken und rettet uns. Wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist voller Dunkelheit, ich möchte dir das gerne sagen, trotzdem ist die Herrlichkeit Jesu bei dir am Wirken. Sie ist am Wirken in mir, in dir. Diese Herrlichkeit Jesu wirkt. Probier's doch mal, das wahrzunehmen, wie sie wirkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem herrlichen Herrn. Amen.